So, unser Predigttext von heute ist aus dem Buch der Psalmen, Kapitel 1, also der Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Amen. Jetzt eine kurze Frage, auch so, ich will euch anregen, so ein Szenario euch vorzustellen. Man liegt mit 90 auf dem Sterbebett. Ich bin großzügig. Ich will, dass jeder mindestens 90 lebt. Und du liegst da auf dem Sterbebett und dann denkst du so, oh Mensch, habe ich sowas von umsonst gelebt. Ich habe so viele Chancen an mir vorbeisausen lassen. Ich habe weder für mich was Gutes getan, noch für die anderen, noch für die Gesellschaft. Mensch, habe ich umsonst gelebt. Und mein Leben hatte null Bedeutung. Wer kann sich so ein Szenario vorstellen? Also ich bin auf jeden Fall nicht dabei. Ich stelle mir vor und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich nicht umsonst gelebt habe. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass ihr genau das Gleiche denkt. Dass man sagt, nee, es gab einen Plan für mein Leben, es gab eine Berufung und ich habe diese Berufung gelebt. Ich habe nicht umsonst gelebt. Und ich habe es gibt einen Sportler, der heißt David Goggins, der hat etliche Rekorde gebrochen. Das ist ein ganz krasser Typ. Ich bin nicht immer einig mit seiner Art. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Christ ist, aber er hat gesagt, bevor er sehr berühmt geworden ist, bevor er etliche Rekorde gebrochen hat im Sport, er hat gesagt, ja, ich war so um die 20er Jahre, ich habe für eine Schädlingsbekämpfungsfirma gearbeitet und ich habe jeden Tag Kakerlaken gesprüht. Ich habe $800 in der Woche verdient, also das ist in den USA nicht sehr viel. Und er hat sich in den Spiegel angeschaut, Mensch, was machst du da? Kakerlaken ausrotten? Und es ist alles, was du im Leben dir vorgestellt hast. Und er hat erkannt, dass er in sich selber irgendwie so einen Feind hat, was er bekämpfen muss, dieser Schweinehund wirklich zu bekämpfen. Und der hat so ein Schlüsselerlebnis gehabt und er hat unter anderem auch erzählt, sein größter Albtraum war, eines Tages vor Gott zu erscheinen und immer noch ein Kakerlakenbekämpfer zu sein, der $800 in der Woche verdient. Und dass Gott ihm zeigt, hey David, schau mal, was du hättest werden können. Und all die wunderbaren Sachen, was er hätte machen können, einfach nicht gemacht und immer noch da zu bleiben in diesem relativ miserablen Job. Okay, kein Job ist miserabel, aber sein Zustand war miserabel. Er hätte viel mehr aus seinem Leben machen können und der hat es auch geschafft. Deswegen das Thema für heute, das Geheimnis erfüllten Lebens. Ja, und ich glaube, da in dem Psalm 1, da gibt es schon einige Perlen versteckt und eigentlich ganz simple Wahrheiten, die uns, dir, mir helfen können, wirklich an diesem erfüllten Leben zu gelangen oder dieses erfüllte Leben zu leben. Wohl dem. Und es gibt auch andere Übersetzungen, zum Beispiel in die Elberfelder heißt es glücklich der, in die Einheitsübersetzung heißt es selig der und die Engländer, also die englischsprachigen Übersetzungen, zum Beispiel King James Version, die übersetzen alle mit blessed oder gesegnet. Gesegnet der. Ich habe auch ein bisschen in Hebräischen geschaut. Da ist was für Andreas heute dabei. Und zwar, es heißt Escher. Also Escher. Da kann man in dem hebräischen Wort Aleph, Shin und Rosh erkennen. Ja, und je nachdem, welche Pünktchen darunter stehen, wird so ausgesprochen. Also in unserem Fall gesegnet oder glücklich der Escher. Und ich habe so in diese Konkordanzen geschaut und das ist eigentlich ein Ausrufewort. Also wir sagen ja, wohl dem oder gesegnet der, aber in Hebräisch heißt es, oh, wie glücklich! Boom, mit Wucht, mit Sound, mit Echo. Ja, oh, wie glücklich! Wie glücklich! Und allein ja, dieses Ausrufewort, die Betonung, wie glücklich ist dieser Mensch. Und wenn ich diesen Psalm 1 lese und jetzt nach diesem Erkenntnis, oh, wie glücklich, laut Ausrufewort, dann bin ich sehr hellhörig. Ja, aber was macht ja diese Person, dass sie so beneidenswert ist, dass sie so glücklich sein darf? Was macht sie denn so richtig? Oh, wie glücklich. Ja, diese Person hört nicht auf den Rat der Gottlosen, beteiligt sich nicht an ihren bösen Plänen. Das ist auch irgendwie, wenn jemand Rat hält, ja, okay, komm, wir halten Rat zusammen, wir schmieden Pläne, wir haben was vor, irgendwas Krasses, um uns selber zu schaden und auch anderen. Ja, das machen manchmal Leute so. Also Rat zu halten oder einfach auf den Rat der Gottlosen zu hören. Ich habe in meinem Leben, in meiner Jugend viele gottlose Menschen getroffen, die mir Ratschläge gegeben haben. Und Gott sei Dank habe ich einiges nicht gefolgt. Also so in meinem Leichtsinn, klar, habe ich auf manches gehört, aber manches habe ich nicht gehört. Auf den Rat der Gottlosen, auf deren Sicht über die Welt, über die Menschen, über Gott. Gottlose Menschen, gottlos, das sagt ja alles, ohne Gott. Aber diese, oh, wie glücklich der Mensch, der nicht auf die Gottlosen hört, der sich nicht an seinen Plänen beteiligt. Er nimmt sich kein Beispiel an den Sündern. Egal, wer das ist, ja, irgendwelche Superstars, Influencer, Instagram, was auch immer, ja, krasse Typen, die Ratschläge geben und eigentlich Sünde und eine Art sündig zu leben propagieren und weitergeben. Kein Beispiel an den Sünden. Also glücklich der Jugendliche oder auch die Älteren, die sich keine Sündern als Vorbilder nehmen. Oh, wie glücklich die. Und sitzt nicht mit den Spöttern zusammen. Und wenn ihr in der Bibel Spöttern lest, Spötter sind die Leute spezifisch, die sich lustig machen über alles, was heilig und fromm ist. Die über Gott spotten, die über seine Kinder spotten, über Tugenden spotten. Sagen, Tugenden, seid ihr bescheuert. So funktioniert das Leben nicht. Ich weiß was Besseres, ja. Spötter, die sich lustig machen über alles, was heilig ist. Also der Mensch, der ist glücklich, der nicht mit diesen Spöttern zusammensitzt. Und oh, wie glücklich die Person, die sich innerlich distanziert und wenn nötig auch räumlich distanziert von dem Bösen generell, gesagt oder von den Bösen dieser Welt, von Menschen, die einen sehr negativen Einfluss auf dich haben. Also ich habe versucht, immer meinen Kindern zu sagen, haltet euch fern von Leuten und Jugendlichen, die Ärger machen. Ja. Immer fernhalten. Wenn irgendwie dir zu viel wird, bevor du in Gefahr kommst, halte Abstand. Innerlich sowieso, ja. Wir können mit Menschen, wir müssen mit Menschen zusammenleben. Wir nehmen teil an der Gesellschaft. Das ist nicht so. Also wir bestätigen und wir heißen nicht alles gut, was die Menschen machen. Wir haben sie lieb. Innerlich haben wir eine Distanz zu dem Bösen. Wir versuchen auch zu helfen. Wir versuchen auch, Jesus bekannt zu machen, den Menschen zu helfen. Aber der Rat der Bibel, wenn es dir zu gefährlich wird, wie zum Beispiel Josef, der verführt werden sollte von Frau von Potiphar, der hat da nicht argumentiert, der ist abgehauen. Der ist abgehauen. Er wusste, wenn ich da bleibe, dann kann es schwierig werden. Oh, wie glücklich diese Menschen. In Epheser 5,11 steht im Neuen Testament, hab keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken des Finsternis. Und da ist ganz klar gemeint, sündhafte Aktivitäten, Gesellschaften, wo Gott verlästert wird. Wenn man in den Kontext schaut, manchmal Paulus schreibt, oh, das ist manchmal richtig peinlich zu sagen, was sie insgeheim machen. Ne? Und das ist auch diese Haltung, dass man die Sünde beim Namen nennt. Man soll die Sünde aufdecken, man soll die Sünde nicht verharmlosen, man soll das Böse, was geschieht, nicht einfach sagen, ach, nicht so schlimm. Einfach sie aufdecken. Wir sollen aber nicht diese verurteilende Rolle nehmen und Menschen fertig machen, aber die Sünde beim Namen zu nennen, das kann ein Heilungsprozess starten, dass die Menschen dann erkennen, okay, da stehe ich so weit drin, das schadet mich so sehr und dann kann Umkehr stattfinden. Aber wenn wir die Leute immer bestätigen und sagen, toll, das hast du fein gemacht, nicht schlimm, alles gut, der liebe Gott, ja, es wird keine Umkehr stattfinden, es wird auch keine Heilung stattfinden, es wird auch keinen neuen Mensch und keine neue Schöpfung entstehen, wenn es nicht dieses Erkenntnis kommt. Und dann 1. Korinther 15,33, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Im Psalm 50, das sind so ein paar harte Worte, über die Menschen, die sagen, die rezitieren immer Gottes Gesetz Tag und Nacht und so weiter. Aber die Bibel sagt, wenn du einen Ehebrecher siehst oder wenn du einen Dieb triffst, dann gehst du mit ihm. Du fühlst dich wohl in der Gesellschaft der Ehebrecher. Also wenn ihr Psalm 50 lest, dann merkt ihr, was man da als Kind Gottes alles so durch Gemeinschaften kaputt machen kann in seinem Leben. Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es reicht lang genug, in einem Gebiet oder in einem Zustand zu bleiben, um den Charakter zu verderben. Und mein allerbestes Beispiel ist der Simson. Der hat sich unheimlich gerne in dem Gebiet von Philister aufgehalten, bis sie ihn geknackt haben. Simson sein Leben beendet? Ganz furchtbar. Also ich will nicht mit ihm tauschen. Also lasst euch nicht irreführen. Hängt mit Leuten, die gefährdend für euer Charakter sind, nicht. Haltet euch nicht da zu viel auf. Wenn man das Ziel hat, okay, ich gehe in einem bestimmten Kreis von Menschen, um da Vorbild zu sein oder einige das Evangelium zu verkünden mit einem deklariertes Ziel, das ist eine andere Sache. Aber sich da auszutoben, wohlzufühlen, ja, Jesus war auch mit den Sündern zusammen und yeah, mache ich genauso wie die. Das ist sehr, sehr gefährlich. Jesus steht nirgendwo in der Bibel, dass Jesus bei den Sündern sich wie ein Sünder verhalten hat. Nein, der ist immer noch makellos geblieben. Also wenn du glaubst, dass du hart und stark bleiben kannst in einem giftigen Medium oder Gesellschaft, schön für dich, tu es für eine Zeit. Wenn es zu heikel wird, nimm die Beine in die Hand. Oh, wie glücklich ist die Person, die in Gottes Wort verliebt ist und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Einfach die Bibel aufschlagen und diese Worte so zu empfinden wie Honig in deinem Gaumen. Ja, das steht ja, glaube ich, im Psalm 119, dein Wort ist Honig wie für meinen Gaumen. So wo das Wort Gottes einfach schmeckt und wo man spürt und man kriegt Gänsehaut, wenn man das Wort Gottes liest und man nimmt es einfach wie frische Luft auf in seinen Lungen. Und nicht nur das, sondern dabei beständig bleibt, Perseveranz zeigt, Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnen. Und diese Menschen, die ständig Gottes Wort in Sicht haben, die haben einen großen Vorteil, wenn es hart auf hart kommt, die reagieren dementsprechend, wie das Gottwort in sich diktiert. Also die müssen nicht irgendwie ganz groß sich Gedanken machen, weil sie nachdenken Tag und Nacht. Kommt eine komische Situation, eine schwierige Situation und dann reagiert man, weil man voll vom Wort Gottes ist und weil man sich Gedanken gemacht hat, was wäre, wenn die Situation kommt, ich würde das machen oder das Wort Gottes sagt das. Perseveranz und Meditieren in Gottes Wort Tag und Nacht. Dann bekommt man auch diese Sicht auf die Welt und Menschen, wie Gott alles sieht. Die Welt und die Menschen mit Augen Gottes zu sehen. Wir sind da für eine kurze Zeit. Wir sind Sünder. Wir brauchen eine Rettung. Da ist jemand, der für uns gestorben ist. Er hat die Strafe auf sich geladen und er hat uns gerecht gesprochen, wenn wir in ihm bleiben. Das ist Weisheit. Und dieser Gedanke, dass wir in diesem kurzen Leben hier auf dieser Erde Dinge tun, die dann relevant und eine Belohnung im Himmel haben für alle Ewigkeit, das ist wieder, das ist Weisheit. Und das kannst du aus dem Wort Gottes. Und wenn du das weißt, dann weißt du dich, wie du dich in diesem kurzen Leben zu verhalten hast. Oh, wie glücklich diese Menschen, Escher. Wie glücklich diese Menschen. Und die Bibel und der Psalm 1, ganz besonders in diesen Bibelversen, schenkt uns dieses wunderschöne Bild. Ein Baum, ein Mensch. Das ist eine sehr schöne Metapher. Es gibt mehrere Bibelstellen, auch in Jeremia, wo die Menschen als Bäume mit Bäumen verglichen werden. Es ist ein sehr, sehr schöner Baum. Und hier dieser glückliche Mensch, oh wie glücklich, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und was so besonders an Bäumen, die an Wasserbächen gepflanzt sind, je nachdem, ob es regnet oder nicht regnet, erstreckt sich die Wurzel an diesen Wassersourcen, die unterirdisch sind. Und da, wo Wasserbäche fließen, da gibt es auch Organismen, Mikroorganismen, da gibt es auch Nährstoffe, die der Baum braucht. Ob es windet, ob es regnet, ob es trocken ist, dieser Mensch, der glücklich ist, der Tag und Nacht nachts sind, der sich vom Bösen getrennt hat, der streckt sich die Wurzel an diese Nährquelle. Was noch besonders ist, dass diese Bäume tief verwurzelt sind, die haben, und das Holz hat eine sehr starke Konsistenz. Also ich bin in den Karpaten geboren, in Rumänien, und wir haben zwei Ausdrücke für das gleiche Holz. Zum Beispiel nehmen wir Tannenholz, ja, und wir haben ein Wort für Tannen, die im Tal wachsen, wo viel Wasser ist, und wir haben ein Wort für Tannen, die oben auf dem Berg sind, wo wenig Wasser ist. Und der Unterschied, also die Konsistenz von diesen zwei Bäumen, das ist dramatisch. Also die oben auf dem Zank, sagen wir, auf dem Felsen, die mit wenig Wasser, die wiegen teilweise die Hälfte von die im Tal sind. Und wenn man die, ja, umhaut und schaut, diese Ringe, die sind unheimlich schwer, unheimlich stämmig. Und so ist dieser Mensch, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Der hat eine Konsistenz, der hat tiefe Wurzeln und der lacht über Zeiten der Dürre. Und wenn es nicht regnet, das juckt ihn gar nicht. Der ist da, fest. Deswegen Escher, oh, wie glücklich dieser Mensch ist. Dann ein weiterer Aspekt von diesem glücklichen Mensch, der selig ist, oder glückselig, wie manche Übersetzungen sagen, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Es gibt eine Zeit, die Obstbäume, die machen Obst. Je nachdem. Es ist eine Binsenweisheit, aber umgesetzt auf das geistliche Leben, wo jeder verstehen kann, das sind wirklich sehr gute Prinzipien. Also in einem Baum ist festgelegt genetisch, was er für Obst hervorbringt, was er für Obst hervorbringt. Der Baum muss nicht dieses Obst irgendwie neu erfinden. Es ist einfach geschrieben in seiner Natur. In guten Bedingungen, besonders an Wasserbächen, er bringt entsprechend seiner Natur Früchte hervor. Früchte brauchen Zeit. Das ist auch festgelegt, also beginnend mit der Blüte, Bestäubung, da formen sich die kleinen Früchte. Da geht keiner hin und sagt, ja, mir ist das zu langsam. Der Gärtner geht hin und ja, hau ihn ab, die Früchte sind zu klein. Nein, der Gärtner weiß, okay, dieser Baum braucht eine gewisse Zeit, um Obst hervorzubringen. Früchte brauchen Zeit. Ich wünsche mir, dass auch wir uns auch so gegenseitig sehen. Okay, jeder ist irgendwo auf dem Weg. Die Bedingungen müssen da sein, es wird Frucht bringen, es fängt schon was Kleines an. Hey, da braucht es Nahrung und man muss auch Zeit geben und einberechnen, dass manche Bäume Zeit brauchen, um reife Früchte zu bringen. Das ist eine einfache, aber eine wichtige Weisheit. Und der Gärtner erwartet Früchte. Wir haben ja diese Gleichnisse von Jesus, wo er zum Baum geht und er will Frucht sehen. Er sucht nach Früchte. Und wir haben auch dieses Gleichnis, wo der Besitzer eines Weinbergs einen Feigenbaum pflanzt. Der geht hin und der will Früchte sehen. Also es ist erwünscht, also der dich gepflanzt hat, der will, der erwartet Früchte. Ja, er weiß, was du für eine Art bist. Er kümmert sich und erwartet Früchte. Was interessant noch ist, also auch eine ganz einfache, aber wichtige Weisheit, ist, die Früchte sind für den Gärtner. Es müssen in erster Linie ihm gefallen. Wir können manchmal Zustände oder Dinge in unserem christlichen Leben beobachten und sagen, ja, kein großes Deal, aber in Gottes Augen, boah, wunderschön. Gott sieht manchmal Früchte anders, als wir selber sehen. Die Früchte sind für den Herrn, es müssen ihm gefallen. Manchmal denken wir, boah, Open Doors, verfolgte Christen, manche werden getötet, manche werden leiden für den Namen Gottes und wir sagen, oh, wie schlimm. Und Gott sieht das, wow, die sind mir treu. Die gehen sogar in den Tod. Da ist Gott überwältigt von diesen Früchten, die die verfolgten Christen tragen. Wir würden sagen, oh, um Gottes Willen, bloß nicht, bleib mir sowas erspart, für Christus zu leiden oder für meinen Glauben zu leiden. Nein, fern von mir. Ja. Aber Gott sieht manchmal andere Früchten mit anderen Augen als wir. Wir sind dazu bestimmt, ein fruchtbares Leben zu haben. Das ist auch, wenn wir von Gott geboren sind, dann ist genetisch festgelegt, wir werden und wir müssen Früchte bringen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Johannes 15, 5. Epheser 2, 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Also wir sind manchmal, wenn wir von Werken hören, dann sagen wir, ja, Legalismus und ja, Tatengerechtigkeit oder was auch immer. Aber die Bibel, Gottes Wort, legt Wert auf guten Werken. Es sind nicht die guten Werken, die dir den Zugang zum Himmel ermöglichen, sondern die guten Werken, die sind die Früchte, dass du ein erretteter Mensch bist. Du kannst nicht anders. Es ist in dir festgelegt. Du bist Christus ähnlich. Du wirst geformt nach seinem Bild. Also dann werden deine Früchte, Jesu Früchte, ähnlich sein. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Über diesen Bibelvers, da habe ich in meiner Jugend Wochen nachgedacht. Was? Selbst die guten Werke, die wir tun, also ich entscheide mich, etwas Gutes zu tun, aber selbst die hat Gott vorbereitet. Vor Erschaffung der Welt, damit ich sie in ihnen wandle. Gott hat schon die Möglichkeiten, die Kraft und die Umstände vorbereitet, damit ich seine Werke, du und ich, seine Werke zu tun, damit wir in ihnen wandeln. Also wenn wir Frucht bringen, wenn wir gute Sachen, gute Werke tun, dann kommt der Lob doch zu ihm und weniger zu uns. Er hat sie ja schon vorbereitet. Also ein wahnsinns Bibelvers, um darüber nachzudenken. Was aber, wenn die Früchte ausbleiben? Das ist ja auch ein mögliches Szenario. Gut, wir können uns manchmal falsch einschätzen. Das kann schon sein. Ich kann mit den Fingern auf niemanden zeigen. Oder das ist die Einschätzung Gottes. Jeder prüfe sich selbst. Jeder soll sich Gedanken machen. Was aber, wenn meine Früchte ausbleiben? Halte ich vielleicht noch an dem alten Leben fest? Vielleicht höre ich noch einen Rat von irgendwelchen gottlosen Menschen? Ja, von früher, statt die Weisheit Gottes anzunehmen, in mir zu verinnerlichen, noch Weisheiten aus der Welt. Die Bibel nennt es manchmal teuflische Weisheit, ja, wo ich über Leichen gehe, wo nur ich zähle, wo der andere nichts wert ist. Oder kann es auch natürlich sein, dass ich keine Lust am Wort Gottes habe oder an der Gemeinschaft? Ich mag das Wort Gottes nicht. Sagt mir ein paar Sachen was, ich finde sie toll, aber ich nehme sie nicht wirklich in mir aus. Oder ich bleibe der Gemeinschaft fern, ich habe keine Zeit für geistliche Aktivitäten. Und dann kommt ja diese Unterernährung geistlich gesehen. Ja klar, wenn der Baum keine Futter hat, keine Nährstoffe hat, da gibt es auch kleine oder gar keine Früchte. Und was ganz schlimm ist, ein Szenario, was Gott bewahre, man erfüllt seine Bestimmung nicht. Man hat diesen, er hätte so viel machen können oder ich hatte die Möglichkeit, ich habe sie nicht genutzt. Es ging immer nur um mich, meins. Und dann denke ich, ich habe nach einem Wort gesucht, was das Gegenteil von Escher ist. Ich habe es nicht gefunden. Ja, Escher, oh, wie glücklich. Ich wollte ein Wort finden in Hebräisch. Oh, wie unglücklich. Ich habe es nicht gefunden. Aber ich kenne ein jiddisches Wort. Oi weh. Was eigentlich aus dem altgermanischen oh weh kommt. Ja, also jiddisch ist halt diese Sprache, die manche jüdischen Bevölkerungsgruppen benutzen, die entstanden ist aus dem deutschsprachigen Raum vor 600, 700 Jahren. Also, oh weh, der Mensch, der seine Berufung nicht erfüllt, der keine Lust hat am Wort Gottes, der noch an das alte Leben festhält. Oh weh. Aber im Gegensatz zu den Bäumen können wir Entscheidungen treffen, welche Nahrung wir aufnehmen. Also in jedem Bild, jede Metapher, jede Gleichnis, was Jesus benutzt, es gibt irgendwelche Grenzen, wo wir nicht weiter gehen können. Weil Jesus hat es auch nicht gemeint, ihr sollt wirklich was bedeuten die Bienchen an dem Baum? Er will eine Wahrheit vermitteln. Und da, im Gegensatz zu den Bäumen, wir können uns entscheiden, welche Nahrung wir aufnehmen. Wir können wortwörtlich danach strecken, da wo geistliche Nahrung ist. Und ich freue mich so sehr, wenn Menschen sich frisch bekehren und diese Liebe sind und dieser Hunger nach Gottes Wortes, da fahren sie 100 Kilometer mit dem Auto zu Lobpreisabende, zu Konferenzen. Die lassen keine Ausbildungsmöglichkeit und kein Seminar ausfallen lassen. Die wollen immer und überall dabei sein, weil sie diesen Hunger haben und die wissen, ich brauche diese Nahrung. Die strecken sich danach regelrecht, diese geistliche Nahrung aufzunehmen. Also solltest du oder ich, wenn ich mich so bewerte, okay, ja, dieses Jahr war schon mager mit meiner Frucht, meine geistliche Frucht. Nur ein paar Worte erklären, was kann geistliche Frucht sein? Geistliche Frucht sein ist alles, was Gott daran Freude hat, was du tust. Es kann ein Becher Wasser sein, was du in seinen Namen gibst. Es kann ein Besuch sein im Gefängnis. Es kann sein, dass du einem ein paar Klamotten gegeben hast. Und es kann auch natürlich sein, dass du im Dienste der Menschheit bist und dass du Menschen zu Jesus führst. Dass du Kindern und Jugendlichen und auch anderen Menschen dienst, damit sie Gott erleben und erfahren und zu ihm finden. Das kann von einem Wasserbecher sein, bis zu jemanden zu Jesus führen und jemand im geistlichen Sinne zu dienen. Ein breites Sortiment an Früchten, die man für Gott und in seinem Namen tun kann. Jesus sagt, alles, was ihr in meinem Namen getan habt, habt ihr mir getan. Ein Propheten willkommen zu heißen oder ein Prediger ein Bett zu geben, der nachts keinen Platz zum Übernachten hat, sagt Jesus, du wirst den Lohn, diesen Prediger empfangen, weil du ihn aufgenommen hast. Also das sind so unendlich verschiedene Variationen von Früchten und die werden auch dementsprechend belohnt. Okay, wenn ich nicht so zufrieden war mit meiner Frucht dieses Jahr, 2024, vielleicht halte ich noch an Dinge fest aus meinem alten Leben. Dinge, die mich oder Gewohnheiten, die mich schwach machen und mir Kraft rauben. Ihr kennt ja dieses Bild aus dem Alten Testament, als die feurigen Schlangen das Volk gebissen hat. Ja? Und die mussten dann auf diesen aufgehängten Schlange schauen und die waren geheilt. Ja? Das war ein Bild für Jesus, der am Kreuz war. Und interessant ist bei, also die Schlangen, die waren sinnbildlich da für die Sünde. Okay? Und die Sünde, die beißt uns. Okay? Und was der Gift der Schlange macht, das sind Neurotoxinen, die uns lähmen. Die Person wird gelähmt. Neurotoxin, dann fängt so, du spürst keine Beine und Füße mehr und Hände und irgendwann mal spürst du das Herz mehr, keine Kontrolle. Das Herz wird gelähmt, stirbst du. Und das passiert leider auch mit diesen Sünden, die man immer wieder zulässt und dich immer wieder beißt und du schaust nicht auf Jesus. Und du denkst, okay, da wirst immer die Aktivitäten nehmen ab. Gemeinschaft wird eher vermieden. Ja? Und die Sünde lähmt. Die Sünde bringt, die macht dich inaktiv. So, falls ich entdecke in meinem Leben Dinge, die mich schwach machen und mir Kraft rauben, dass ich nicht Früchte bringe, dann entscheide ich mich für das neue Jahr. Herr, gib mir Kraft und hilf mir. Bitte begleite du mich. Ich will an Dingen loslassen, die mir Kraft ausrauben. Und was noch sehr wichtig ist, falls wir mit unseren Früchten nicht so super zufrieden sind und wir das Gefühl haben, ja, ich fühle nicht so ein erfülltes Leben, wie uns im Psalm 1 verheißen wird, da haben wir noch Hoffnung auf den Gärtner. Ja, wir haben diesen Gärtner, der ist für uns, der ist auf unserer Seite, der kümmert sich um unsere Pflege. Und in Lukas Kapitel 13, 6 bis 9, das lesen wir zu Hause, wir haben keine Zeit mehr. Aber kürzlich, also wirklich kurz erzählt, es gibt da Weingärtner. In seinem Weingarten hat er einen Baum gepflanzt, einen Feigenbaum. Und er kommt jedes Jahr, also der Baum ist reif, kommt ein Jahr, nach einem Jahr sucht Frucht, nichts da. Zweites Jahr, immer noch keine Frucht. Und dann sagt er, am dritten Jahr spricht er mit dem Gärtner, boah, dieser Baum, der hält hier Schatten, der zieht die Nährstoffe aus dem Boden, hau ihn ab. Hau ihn ab, er bringt keine Frucht. Und dieser Gärtner sagt, hey, weißt du, lass mich doch mal dieses Jahr, ich will ihn umgraben, ich will ihn düngen. Vielleicht bringt er nächstes Jahr Frucht. Und klar, dieses Gleichnis hat mehrere Bedeutungen. Ja, es sind ja 3 Jahre, die stehen auch für 3 Jahre, wo Jesus geschaut hat an seinem Eigentum, an seinem Volk, ob sie Frucht bringen. Ja? Und der war da und hat alles Mögliche gemacht, dass sein Volk, sein Eigentum Früchte bringt. Aber die Bibel will uns durch dieses Gleichnis auch ein geistliches Prinzip geben. Ja? Wenn unser Leben unfruchtbar ist, da ist der Gärtner, das ist unser Herr, der immer für uns eintritt, der für uns da ist und sagt, lass mich, ich kümmere mich um ihn. Ich kümmere mich um ihn. Und ich habe so gedacht, ja, okay, es kann sein, dass Gott in meinem Leben anfängt, so mich umzugraben. Was könnte das gewohnte Umfeld kann sich stark verändern. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Es kann sein, dass es mich beunruhigt, wenn du siehst, ist nicht mehr, wie es war. Was ist jetzt los? Der Baum weiß nicht, warum umgegraben wird. Manchmal erkennt es nicht. Aber es wird umgegraben zu seinen Besten. Und dann kommt Dünger. Also Dünger ist Mist. Und ich denke, müssen wir wirklich warten, bis Mist passiert in unserem Leben, damit wir anfangen, Früchte zu tragen? Müssen Tragödien passieren, bis wir anfangen, Früchte zu tragen? Und wenn sie doch passieren, dieser Mist, was passiert, trägt dazu bei, dass wir endlich Früchte tragen werden. Und das ist eine Fürsorge. Und es passiert nichts, und wirklich gar nichts in unserem Leben, was nicht zu unserem geistlichen Wohle beträgt. Und Gott sieht unserem geistlichen Wohl aus der Ewigkeitsperspektive auf das, was sein wird, auch nach unserem Tod. Ein Baum, der Früchte trägt. Was, wenn der Baum keine Früchte trägt, wenn das Leben nicht so erfüllt ist? Da haben wir einiges zu tun in unserem Leben. Und der Psalm 1, der gibt uns auch ein Rezept, dass wir ein erfülltes Leben. Es sind ganz einfache Weisheiten, ganz einfache Wahrheiten, zugänglich für jeden. Auch wenn wir uns nur die einfach tun würden. Und möge Gott uns dabei helfen. Auch habe ich mir Gedanken gemacht, auch als Gemeinde, klar, als Gemeinde sind wir auch ein Baum und wir wollen auch Früchte tragen als Christuszentrum. Klar, wir wollen Früchte tragen. Und auf persönlicher Ebene wollen wir Früchte tragen. Was gibt es denn zu tun? Und Jesus gibt uns dieses Prinzip. Hey, kümmert euch darum. Gibt Futter, gibt Nährstoffe. Schafft Raum, wo die Bäume Nährstoffe aufnehmen können. Also ich weiß nicht, wenn irgendeiner von uns schwach oder geprüft ist und so, da brauchst du doch nicht mit der Keule hingehen und quetschen, bring Frucht, sei stark und so weiter. Nein, du gehst dahin, um zu ernähren. Die Menschen brauchen sehr viel häufiger ein gutes Input als eine Keule über den Schädel. Und ich will euch einfach diese Gedanken geben für ein erfülltes Leben, für Frucht in deinem Leben und Gemeindeleben. Bring immer Nahrung mit. Oder egal, was du an Nahrung da hast, teile geistliche Nahrung mit dem neben dir. Kümmere dich wirklich um Leute, die schwächeln, die auch Probleme haben. Denn so kann man der Baum stärken. Klar, der Baum, der muss auch ein paar Entscheidungen treffen. Der muss sich danach strecken, was ihn gesund macht. Der muss vielleicht Verbindungen kappen, die ihn schwach macht. Muss sich auch mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und braucht natürlich auch deine und meine Hilfe. Lass uns gegenseitig mit diesen Gedanken in das nächste Jahr gehen. Wir brauchen wirklich, gib Nahrung, gib eine Ermutigung, gib einen Bibelvers. Schau nach den Leuten, die so gelähmt sind geistlich und frag mal nach, hey, was hat dich gebissen? Okay? Was hat dich wirklich gebissen? Und wenn jemand gebissen ist, da gibt es ein Antidot, ein Gegengift. Ja, für Schlangengift gibt es ein Gegengift. Und ich habe so erfahren, dass Pferde, die werden absichtlich mit Schlangengift behandelt und das Blut in dem Pferd entwickelt gewisse Antikörper gegen diesen Gift. Und das wird den Menschen dann, die von Schlangen gebissen werden, gibt es injiziert, damit sie überleben können. So war auch unserem Herrn, der kam in dieser Welt, der hat die Sünde auf sich geladen Und durch sein Blut hat er diesen Gegengift für die Sünde, für dein Leben. Der hat durch diesen Gegengift, durch das eigene Blut gemacht, dass wir leben können, damit wir das ewige Leben haben können. Und ihm sei Lob und Preis dafür. Und ja, schaut zuversichtlich in das neue Jahr. Es wird sich viel ändern. Wir werden Frucht bringen, persönlich und auch als Gemeinde. Es erwarten uns einen Haufen gute Sachen. Ich bin sehr optimistisch. Amen.